Wir hören Gottes Wort, das der Predigt von Rainer Wörz zugrunde liegt, und zwar aus 1. Mose 2, die Verse 1 bis 4a. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Lieber Vater, hab ganz herzlichen Dank auch für dein Durchtragen in der vergangenen Woche. Danke für dein Führen und Leiden. Danke für dein Wort an diesem Morgen und danke, dass du der Schöpfer und Erhalter des Alls bist. Du hast Himmel und Erde geschaffen und vor allem auch den siebten Tag, den Ruhetag. Lass uns auch an diesem Tag ganz neu erkennen, dass wir vor dir zur Ruhe kommen dürfen. Du hast am Kreuz von Golgatha alles vollbracht. Wir müssen zur Erlösung nichts mehr dazu tun. Vor dir und durch dich dürfen wir zur Ruhe kommen von allen eigenen Werken. Wir bitten dich auch an diesem Morgen wieder für dein Volk Israel. Danke, dass du sie durchtragen wirst durch die Not und dass sie einmal dich erkennen werden. Und wir bitten dich gemäß deines Wortes auch für unsere Regierungen. Wir bitten um Weisheit und Ehrfurcht vor dir. Und wir bitten dich besonders auch für die Brüder und Schwestern, die um deines Glaubens, um deines Namens willen verfolgt werden. Herr, erquicke sie durch deine Gegenwart. Danke, dass sie für uns mitleiden. Und wir bitten dich jetzt für Rainer Wörz um die Vollmacht, uns dein Wort im Heiligen Geist zu verkündigen. Lass dein Wort bei uns ankommen. Und danke, dass du mit uns reden willst. Amen.
Der jüdische Talmud verbindet den Sabbat ja eng mit der Erwartung des Kommens des Messias. Ich habe ihm mal aus der jüdischen Weisheitsliteratur zwei Zitate mitgebracht. Zum einen Rabbi Shimon ben Yochai. Er sagt, würden die Israeliten zwei Schabbate nach Vorschrift halten, so würden sie sofort erlöst werden. Und im Midrash Exodus Rabbah heißt es, wenn Israel nur ein einziges Mal den Schabbat wirklich halten würde, würde der Messias kommen, denn das Halten des Schabbat kommt dem Halten aller Gebote gleich. Und es ist interessant, dass das Judentum so einen Wert auf den Schabbat legt. Und das hängt sicherlich auch mit dem siebten Tag zusammen in der Schöpfungsgeschichte, den siebten Tag, den wir heute in unserer Reihe über die Urgeschichte gemeinsam betrachten wollen. Es ist ja der Tag, und das sollte uns schon allein zum Nachdenken bringen, an dem Gott nicht nur ruhte, sondern ihn auch auszeichnete, indem er ihn heiligte und segnete. Wir müssen ganz kurz die Spur wieder aufnehmen, damit wir wieder hineinkommen in die Gedanken Gottes und in die Linienführung des Textes am Anfang der Bibel. Wir haben gesehen, wie Gott die Welt aus sich heraus geschaffen hat, wie er sie liebt, wie er sein Ja über dieser Welt hat und wie er diese Welt nicht lässt, obwohl sie gefallen ist. Wir haben gesehen, dass durch einen Sündenfall in der Engelwelt es zu einem Chaos gekommen ist, zu Tohu Wabohu. Und wir haben dann beachtet, dass Gott sozusagen das Wohnzimmer für den Königspriester, den Menschen, wieder zubereitet hat im Sechstagewerk, im Hexaemeron, einem Wiederherstellungswerk. Es ist überhaupt interessant, und das leuchtet mir jetzt immer mehr auf, je mehr ich mich damit beschäftige, dass die Endzeit und die Urzeit ganz enge Verbindung haben. Die Dinge des Anfangs und die Dinge des Endes sind in der Bibel eng verbunden. Man kann schon sagen, wer den Anfang nicht kennt, versteht das Ende nicht. Und es ist erstaunlich, dass, um es mal mit dem Fremdwort zu sagen, gerade die protologischen Aussagen, also die Aussagen des Wortes Gottes über den Anfang und die Aussagen Gottes über das Ende, die Eschatologie, so umstritten ist. Also da wird gesagt, das kann gar nicht sein, dass Gott sozusagen in seinem Wort Aussagen, die naturwissenschaftlich eben Qualität haben, trifft. und dass wir uns sozusagen auf den Schöpfungsbericht verlassen können. Und es wird natürlich auch gesagt, echte Prophetie gibt's gar nicht. Also Dinge, die die Zukunft betreffen. Und es ist wichtig, gerade auch als Grundsatz für das Vertrauen in das Wort des Gottes, in das Wort Gottes, dass wir sehen, Gottes Wort ist zuverlässig, gerade auch in den Dingen des Anfangs und auch in ihren Aussagen über das, was kommen wird. Wir haben die letzten beiden Mal dann die Krone der Schöpfung betrachtet. Den Abschluss des Hexaemeron, des Sechstagewerkes, die Erschaffung des Menschen. Wir haben gesehen, im Bilde Gottes allein seine Erschaffung wird angekündigt. Wir haben die Doppelbestimmung des Menschen betrachtet, Gemeinschaft mit Gott zu haben und ihm zu dienen. Eigentlich heißt ja da auch, und zu herrschen. Und das hat uns zu einem Exkurs angeleitet über Gestaltungsmacht, zu der wir ein Ja haben sollten, dort wo Gott uns Macht und Vollmacht gibt, im Namen Gottes sie auch auszuüben. Aber eben die Grenze ist dort, wo es zum Machtmissbrauch durch die Lösung von Gott kommt. Und jetzt geht's um den Abschluss der Schöpfungswoche. Hallo, eigentlich brauchen wir doch gar keinen siebten Tag, ist doch schon alles da. So was braucht's eigentlich einen siebten Tag? Klar, wir wissen, dass die Woche sieben Tage hat, aber warum eigentlich? Warum braucht's den siebten Tag? Es kommt doch gar nichts Neues mehr. Oder vielleicht doch? Jedenfalls brauchen die sechs Tage den siebten, um vollendet zu werden. Und wir wollen am Text entlang gehen, denn mein Anliegen ist ja immer, dass Sie den Bibeltext besser verstehen. Nicht, dass Sie nur einfach einen Impuls bekommen, sondern dass Sie den Bibeltext besser verstehen, dass Sie in die Gedanken Gottes hineinkommen. Und das haftet und das gibt uns Grund und Fundament im Lauf der Jahre und im Lauf der Zeit. Und das macht das Christsein auch standfest gegen die Stürme, die ja immer wieder auch ins Leben kommen und insbesondere auch für die letzte Zeit vorhergesagt. Aber wir fangen mit dem letzten Vers, dem Vers 4 an. Bei manchen ist es auch nur Vers 4a, ein bisschen unterschiedliche Einteilung. Und da heißt es von diesem Abschluss des Schöpfungssabbats, dem siebten Tag: Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. Und für Entstehungsgeschichte steht ein interessantes Wort, das sollten Sie mal gehört haben, Toledot. Toledot, das ist so ein Ordnungskriterium, nicht nur im ersten Buch Mose, aber dort insbesondere. Was ist ein Toledot? Toledot ist eine Geschlechterfolge. Toledot hat es mit Nachkommenschaft, mit Entstehungsgeschichte zu tun. Verstehen wir gleich, wenn wir mal eine andere Stelle betrachten, wo dieser Begriff vorkommt, in 1. Mose 5, Vers 1 heißt es, dies ist die Geschichte Adams und seiner Nachkommen. Und dann Doppelpunkt wird sie geschildert. Dies ist die Geschlechterfolge, dies ist die Geschichte Adams und seiner Nachkommenschaft. Und jetzt haben wir hier die tolle Dot Himmels und der Erden. Und normalerweise ist es ja eine Überschrift, aber hier dürfen wir das sehen, gleichsam als als Unterschrift Gottes unter diesen Bericht. Wir müssen uns ja vorstellen, diese Berichte, vielleicht waren es einzelne Täfelchen, die von verschiedenen aufgezeichnet wurden, diese Berichte wurden ja irgendwo verfasst, vielleicht auch zeitgenössisch verfasst, gut, beim Schöpfungsbericht kann es ja nur Gott direkt gewesen sein, aber sie wurden verfasst und irgendjemand hat die später zusammengefasst zu einem Buch, meinetwegen Mose, und hat noch ergänzt, Toledot, also Ordnungskriterium, Sinnabschnitt. Man könnte auch sagen, dies ist die tolle Dot der Langensteinbacher Höhe. Die Geschichte der Langensteinbacher Höhe. Es begann im Jahr, weiß gar nicht, 1957 oder so, ja? Tolle Dot. Das ist sehr wichtig. Und das ist die tolle Dot von Himmel und Erde. Und Gott hat unterschrieben. Das sind seine Himmel und Erde. Und das Wort hängt auch zusammen mit Herkunftsort, mit Geburtsort. Gott ist der Vater im übertragenen Sinn. Der Ursprungsort. Von ihm stammt alles ab. Von ihm kommt die Welt, Himmel und Erde, mit ihren Geschöpfen. Und wenn wir jetzt in den ersten Vers schauen, dann haben wir die Aussage, so wurden vollendet eigentlich Kalat zum Ziel geführt, zum vollständigen Abschluss gebracht. Und es ist wichtig, dass wir hier genau auf die Bibel achten, sonst kommen wir auf schräge Bahnen. So wurden zum Abschluss gebracht, zum Ziel geführt, Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Vers 2, Gott am siebten Tag, eigentlich ist immer Einzahl, sein Werk, das er machte. Das Sechstagewerk wird nur im und durch den siebten Tag vollendet. Ohne siebten Tag, das habe ich bereits gesagt, ist die Schöpfungswoche unvollständig. Aber jetzt, Achtung, jetzt müssen wir kurz innehalten. Vollendet heißt nicht distanzieren. Die Bibel lehrt keinen Deismus. Deismus, das ist, dass Gott zwar geschaffen hat, aber sich jetzt sozusagen auf eine Beobachterposition zurückzieht. Also wie ein Uhrmacher, der eine wunderbare Uhr mit einer Mechanik kreiert und sie dann aufzieht, und jetzt, sie wäre dann auch so, dass sie sich immer selber wieder weiter aufzieht, und sie dann einfach laufen lässt und von der Ferne betrachtet, ohne einzugreifen. Das ist eine deistische Vorstellung. Gott hat zwar geschaffen, aber Gott greift jetzt in dieser Welt nicht mehr ein. Gott sitzt auf einer Beobachterposition und fast hätte ich gesagt, ihm ist egal, was auf dieser Welt geschieht. Das lehrt die Bibel nicht, und das ist ja gerade uns auf der langen Steinbauer Höhe so wichtig. Wir haben einen Gott der Heilsgeschichte, einen Gott, der in die Geschichte eingreift, einen Gott, der Geschichte leitet und lenkt und zum Ziel führt. Nicht nur für die Völker, nicht nur für Israel, nicht nur für die Gemeinde, sondern auch bei uns persönlich. Wir sind nicht irgendwelchen Schicksalsmächten ergeben, die in dieser Welt nun mal sind, sondern zutiefst sind wir in der Hand Gottes. Und wie wir gesungen haben, er umgibt uns, wenn wir Kinder Gottes sind, er schirmt und er schützt uns und er ist über uns. Vollenden kann man falsch verstehen. Vollenden heißt, zum Abschluss bringen, Gott setzt jetzt zwischen, und das ist jetzt sehr wichtig für das Verständnis des Textes, zwischen den 6 Tagen des Erschaffens und dem 7. Tag des Ruhens eine Grenze. Er schließt ab, er vollendet, im Sinne von, er setzt eine Grenze. Das Verständnis der Bibel ist, es hört jetzt auf, dass Neues geschaffen wird. Bis dahin war Schöpfung, bis dahin gab es Neuschöpfung, jetzt gibt es nur noch Entfaltung. Und Sie merken schon, wenn Sie ein bisschen sich mit der Evolutionslehre beschäftigen, dass das diametral dem widerspricht. Denn die Evolutionslehre sagt ja, dass ständig neue Arten entstehen. Einer der Väter der Evolutionslehre, Charles Darwin, der ja bewusst auch mit dem biblischen Glauben gebrochen hat, er sagt, wir müssten eigentlich, wenn wir jetzt in die Erdschichten schauen, ständig auch Zwischenglieder, Übergangsglieder von einer Art zur nächsten Art finden. Weil es ja ständig eine Entwicklung von neuen Arten gibt. Und dann sagt man, ja, aber wir sehen gar keine neuen Arten. Ja, sagen die Evolutionsbiologen, das ist klar, dass die paar Jahre, die wir hier beobachten und betrachten können, das dauert Jahrtausende, Jahrzehntausende, Jahrhunderttausende, Jahrmillionen. Aber jetzt fragen Sie mich mal, wie viele Zwischenglieder hat man, es wurde ja prognostiziert, man wird ganz, ganz viele Zwischenglieder in der Erde finden als eben Relikte, wie viel man gefunden hat. 0. Weil es so ist, wie es die Bibel sagt, es gibt gar keine neuen Arten, es gibt nur die Entfaltung in der Art. Gott hat aufgehört zu schaffen. Rabbi Samson Raphael Hirsch, dass seit Menschengedenken keine neuen Schöpfungen entstehen, beweist eben den in der Schöpfung waltenden Schabbat. Gott hat aufgehört. Ist sehr wichtig. Wir leben jetzt nicht mehr in der Schöpfungsphase, sondern in der Entfaltungs-, in der Geschichtsphase dessen, was Gott geschaffen hat. Nun haben wir einen interessanten Zusatz. Er hat geschaffen Himmel und Erde und jetzt kommt er mit ihrem ganzen Heer. Was soll denn das? Das ist ein interessanter Begriff, der bedeutet eigentlich ein Kriegsheer, ein Dienstheer. Und dann merken wir, wie Gott sich die Welt eigentlich gedacht hat. Gott hat sich die Welt gedacht, im ungefallenen Zustand war das auch der Fall, wo alle Geschöpfe dieser Welt ihm zu Diensten standen, jedes an seinem Platz, wo alle Geschöpfe dieser Welt unter seiner Hauptschaft waren, ein Dienstheer, ein Kriegsheer waren. Und wir merken schon wieder, Protologie, Eschatologie, das, was am Anfang war, wird in Christus wieder sein und ist bereits so. Wir sollen ja Gott dienen und zur Verfügung stehen. Es ist interessant, dass der griechische Begriff für Gott, Theos, eigentlich auch heißt, der Platzzuweiser, der jedem seinen Platz zuweist, wo er Gott lieben und dienen soll. Protologie und Eschatologie. Auch hier noch einmal Rabbi Samson Raphael Hirsch. Alles Erschaffene bildet ein großes Heer, dessen Mittelpunkt ihr Schöpfer und Meister, ihr Herr und Führer ist. Jegliches ist von ihm an seinen Posten gestellt. Und jetzt kommt das Ruhen Gottes in Vers 2b. Und Gott ruhte am 7. Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Ja, musste sich Gott jetzt ausruhen? Schnell angefangen, schnell müde geworden, heißt bei manchen Arbeitern. Gott muss sich doch nicht ausruhen. Gott kann doch in dem Sinn nicht müde werden. Und da hilft uns auch das Verständnis von diesem, und da merken Sie jetzt, wir kommen so langsam zum siebten Tag, zum Schabbat. Da steht das Wort Schabbat, das ist eigentlich das Verb. Gott hörte auf. Nicht, er wurde müde und konnte nicht mehr. Gott hörte auf. Weltschöpfung zu Ende, Weltgeschichte beginnt. Gott hörte auf. Es war alles bereit, es war alles da. Und jetzt sollte es in seiner Bahn laufen, in Harmonie mit dem Schöpfer und der restlichen Schöpfung sich entfalten. Für das deutsche Werk, ich habe immer gesagt, das heißt eigentlich nicht, er ruhte von seinen Werken, sondern von Werk, haben wir auch ein interessantes Wort, das sollten wir wissen. Melaka hängt zusammen mit Melaka, Malach, mit dem Künder, mit dem Engel. Das Verständnis der Bibel ist, dass die Schöpfung uns etwas verkündet. Die Schöpfung, so wie sie Gott geschaffen hat, übrigens auch noch in ihrem gefallenen Zustand, ist ein, ich kann es jetzt mal so sagen, ein Engel Gottes, ein Bote Gottes. Wer Ohren hat, der hört, was die Schöpfung sagt. Malach, das kann ein menschlicher Bote sein, kann auch ein Engel, ein Geistwesen sein. Sie kennen alle einen Boten, den der Herr mein Bote nennt. Das ist nämlich der letzte Prophet in unserem Alten Testament, Malachi, mein Bote, mein Engel, mein Künder. Der Mann hat wahrscheinlich nicht so geheißen, sondern das ist seine Dienstbezeichnung. Mein Künder, mein Verkünder, mein Bote. Und die Schöpfung verkündigt. Zum Beispiel sagt Psalm 19, Vers 2, die Himmel erzählen die Herrlichkeit und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Also an der Schöpfung kann man die Genialität, die Kreativität, die Herrlichkeit des Schöpfers sehen. Die Schöpfung ist Botschafterin für seine Gedanken und seinen Willen. Das kennen wir doch auch. Unsere Arbeit sagt ja auch etwas über uns aus. Also wenn wir jetzt in den künstlerischen Bereich gehen, wenn ein Künstler ein Werk schafft, dann will er doch damit etwas sagen. Ja? Denken Sie, Sie kennen bestimmt alle, zumindest haben Sie Bilder gesehen, die Skulptur von Reuterswerten, Non-Violence, also keine Gewalt vor der UN in New York. Gibt es eigentlich dreimal, aber der bekannteste Ort ist natürlich in New York vor den Vereinten Nationen. Das ist diese Pistole, das ist groß, ein paar Meter groß, ist die Pistole, wo der Lauf einen Knoten hat. Non-Violence, keine Gewalt. Der Künstler will doch was damit sagen und die UN, die das aufgestellt auch. Gegen Gewalt, gegen Krieg, gegen Waffen. Das ist die Botschaft. Das Werk kündet etwas und Gottes Schöpfung kündet etwas. Und so haben dann auch die Ausleger natürlich gesagt, jedes Forschen mit wirklich Verstand ist ein Nachspüren in die Gedanken Gottes und in die Welt Gottes. Jedes wirklich aufrichtige Forschen ist ein Nachspüren der göttlichen Gedanken und der Botschaft Gottes. Und wenn wir jetzt noch einmal zurückblenden an den sechsten Schöpfungstag, da haben wir ja vom Zählen, vom Ebenbild Gottes gesprochen. Da haben wir gesagt, er ist das Hoheitszeichen in dieser Welt, er ist der Repräsentant in dieser Welt, der Königspriester, der Gott vertritt. Er ist ein besonderes Melaka, ein besonderes Werk. Wer ihn sieht, soll Gott sehen. Und wieder haben wir Protologie und Eschatologie. Der Mensch, Jesus Christus, ist das Bild Gottes. Wer ihn sieht, sieht den Vater. Du fragst mich, zeige uns den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Und wir sollen in sein Bild verwandelt werden. Das heißt, da ist wieder das Original Menschsein, die Bestimmung des Menschen in Christus nach der geschehenen Erlösung und durch die Innewohnung des Heiligen Geistes. Jetzt kommen wir aber zu diesem Vers, den Sie wahrscheinlich am meisten mit dem siebten Tag verbinden und der dann auch die Frage des Ruhens des siebten Tages und des Schabbats mit sich bringt. Vers 3, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm Schabbat aufhörte, ruhte von all seinem Werk, das er geschaffen und gemacht hat. Ich habe bereits gesagt, der siebte Tag ist besonders geheiligt und gesegnet. Besonders ausgezeichnet, irgendwie auch abgegrenzt. 6 plus 1. Auf ihm liegt ein besonderer Segen. Und jetzt müssen wir den Bogen müssen wir unbedingt kriegen, sonst wird es ganz schräg heute Morgen. Achtung, hier wird kein Sabbatgebot verkündet. kein Sabbatgebot. Schauen Sie noch mal rein in Ihre Bibel. Schauen Sie noch mal, wenn Sie das Textblatt auch vor sich haben. Es heißt nicht, und alle Geschöpfe sollen den siebten Tag heiligen und ruhen. Es heißt nicht, alle Menschen sollen das tun, sondern es heißt, Gott ruhte am siebten Tag. Das Sabbatgebot kommt erst mit dem Gesetz an Israel. Es wird nirgendwo auf die Völker gelegt, auch nicht auf die Gemeinde. Es gibt kein Sabbatgebot in der Gemeinde. Es gibt kein Sabbatgebot für die Völker. Im Gegenteil, der Apostel Paulus warnt im Kolosserbrief vor denen, die das gesetzmäßig einführen wollen, die den Sabbat als Heilsordnung auferlegen wollen, genauso wie Beschneidung. Das Gesetz gibt den Sabbat nur Israel, auch ein besonderes Bündniszeichen. Wir können einmal aufschlagen, 2. Mose 20. Da wird der Sabbat eingeführt in der Tora an Israel. Denke an den Schabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Schabbat für den Herrn, deinen Gott. Ihr müsst schon mal, da kommt schon der Hauptgedanke. Er ist Schabbat für, zugunsten, mit Ausrichtung für den Herrn, um ihn heilig zu halten. Es geht um Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, und dann wird in Vers 11 begründet mit der Schöpfungsordnung, mit dem siebten Tag. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Ich wiederhole, deswegen gehe ich von 6 mal 24 Stunden aus. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was innen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ja, aber manche haben doch dann den Sabbat eingeführt. Denken Sie an die 7-Tages-Adventisten. Ellen G. White ist eine Geschichte für sich im 19. Jahrhundert, die Miller-Bewegung, die die Wiederkunft Jesu Christi vorausgesagt hat für 1843. Da war es vorbei. Ah nee, wir haben uns verrechnet. War 1844. War auch vorbei. Ah nee, wir haben uns nochmal verrechnet. 1845. Ging wieder vorbei. Und dann gab es eine Spaltung in die Brüderbewegung, die da eben sich gebeugt hat, gesagt, das war falsch. Es gab verschiedene Entwicklungen, andere haben wieder neu gerechnet. Und es gab eine Richtung, daraus sind die 7-Tage-Adventisten entstanden, nämlich die Familie von Ellen G. White, der Prophetin der 7-Tages-Adventisten, hat 1846 nach einer Vision gesagt, der Grund, warum der Herr nicht gekommen ist, ist, weil die Christen den Sabbat nicht halten. Und soweit ich weiß, ist es heute dort noch Lehre, wer den Sabbat nicht hält, kann nicht gerettet werden. Aber das steht nicht im Neuen Testament. Das Sabbatgebot wird nicht auf das Volk Gottes des neuen Bundes gelegt. Ich habe ihm ein Zitat mitgebracht. Es gibt in der Bibel, so sagt der Mann hier, keinen Hinweis darauf, dass der Sabbat eine Schöpfungsordnung ist und damit für alle Menschen verbindlich. Im Gegenteil, das Sabbatgebot ist eindeutig auf Israel beschränkt. Er sollte ein Zeichen für den Bund zwischen Gott und dem Volk Israel sein. Aber wir ahnen schon, so einfach ist es mit diesem siebten Tag nicht. Er hat ja Bedeutung über die Schöpfungswoche hinaus. Ach, übrigens muss ich noch mal ganz kurz zurückblenden. Wie war denn das eigentlich in der Kirchengeschichte? Also man kann das relativ gut nachvollziehen. Ich will es ganz kurz machen. Die ersten Christen waren ja allesamt Judenchristen, haben natürlich in der jüdischen Woche gelebt und haben am Sabbat geruht, aber nicht mehr im Sinne von, um damit zum Heil zu kommen, sondern als Lebensordnung. Aber schon von Anfang an haben die Christen parallel auch den ersten Tag der Woche, den Auferstehungstag, also unseren Sonntag, gefeiert. Und es ging etwa bis 130 und dann mit dem Verschwinden des jüdischen Volkes nach dem Bar Kochba-Aufstand, der Erobung durch die Römer und der Diaspora in alle Länder, ist eigentlich der Sabbat, außer bei den koptischen Christen, da war bis in die Neuzeit in Ägypten, ziemlich verschwunden. Ja, also und wurde durch den Sonntag ersetzt, da gab es sogar ein bisschen Kämpfe und so. Aber zum Beispiel heute, wenn Sie nach Israel kommen, die jüdisch-messianischen Gemeinden, die haben natürlich einen Gottesdienst am Schabbat, also gestern gehabt. Aber bitte, das dürfen wir jetzt nicht verwechseln und sagen, ja, Moment einmal, ihr legt ja den Sabbat wieder auf die Gemeinde. Nein, das ist die Ordnung des jüdischen Volkes, in dem sie sich befinden. Und mit dem sie leben und es das Bündnis sein. Sie sind ja Israeliten, aber sie halten ihn nicht, um gerettet zu werden, sondern weil sie gerettet sind, leben sie mit der Ordnung des jüdischen Volkes. Ein Riesenunterschied. Jetzt aber zur Bedeutung über die Schöpfungswoche hinaus. Und es ist interessant, dass die Schabbatruhe, dass der siebte Tag gar nicht begrenzt ist. Sonst heißt es ja immer, es wurde Abend, es wurde Morgen, ein Tag wurde Abend, wurde Morgen, zweiter Tag wurde Abend, wurde Morgen, dritter Tag. Aber am siebten Tag heißt es nicht. Weswegen nicht nur Delitzsch, sondern auch jüdische Ausleger davon ausgehen, es ist ein Weltensabbat ohne Ende, ohne Begrenzung. Jetzt wird es interessant. Weltenschöpfung abgeschlossen, Entfaltung der Weltgeschichte, wie Gott sie lenkt und leitet. Kein deistisches Weltbild. Was ist jetzt dieser siebte ewig währende Tag? Und da merken wir, der siebte Tag, in dem Gott nicht aufhört zu wirken, aber aufgehört hat, zu Neues zu erschaffen. Er wirkt nämlich das Heil. Das ist der siebte Tag. Das Heilswirken Gottes wird fortgesetzt. Er hat aufgehört, Neues zu schaffen, aber das Heilswirken Gottes ist am siebten Tag der ewig wert, bis alles zum Ziel geführt ist. Da haben wir am siebten Tag etwas, was aus der Welt Gottes kommt. Etwas Übernatürliches, etwas, was vorher schon war, was aber über den siebten Tag, jedenfalls in einer gewissen Redundanz, eben in die Welt gekommen ist. Der siebte Tag kommt aus der Welt Gottes und will in die Welt Gottes führen. Und wir ahnen schon, dass da tiefe Geheimnisse stecken und dass Gott wirklich vom Anfang an das Ende schon verkündigt hat. Deswegen ist der siebte den sechsten übergeordnet, besonders geheiligt und gesegnet. Er kommt aus der Welt Gottes, will in die Welt Gottes führen. Der bekannte Ausleger Gerhard vom Rath sagt, diese Ruhe ist in jeder Hinsicht etwas Neues neben dem Schöpfungsvorgang. Erinnern Sie mich noch an meine rhetorische Eingangsfrage? Ja, mit sechs hätte es doch aufhören können. Mit sechs war nicht vollendet. Das siebte vollendet. Ohne den siebten sind die sechs nicht vollendet. Es braucht das Heiß, das fortwährende Heißwirken Gottes, für die, die ein bisschen tiefer denken, auch noch in der ungefallenen Welt. Das ist ja interessant. Das heißt nicht, ja, also sechs Tage geschaffen und jetzt, da die Menschen und auch so noch nicht gefallen sind, braucht es ja keinen siebten. Und dann ist der Mensch gefallen, jetzt brauchen wir noch einen siebten mit dem Heißwirken. Schon noch im ungefallenen Zustand braucht es den siebten, der weiterführt und vollendet. Natürlich in einer anderen Weise wie nachher mit dem gefallenen Menschen. Diese Ruhe ist in jeder Hinsicht, so Gerhard vom Rath, etwas Neues neben dem Schöpfungsvorgang. Es handelt sich um die Vorbereitung eines hohen, ja eigentlich letzten Heilsgutes. Wir sehen also, der siebte Tag hat es mit der Ruhe Gottes und mit dem Heils- und Erlösungsgeschehen Gottes in der Welt zu tun, das in die Ruhe Gottes führen will. Sechs Tage Schöpfung, siebter, nie endender Tag, Tag des Heilswirkens bis zum Ziel ewiger Weltensabbat. Und dass diese Vorstellung nicht irgendwie, boah, kann das sein? Sondern das Neue Testament denkt in diese Richtung. Sie kennen alle die Passagen im Hebräerbrief, wo es im vierten Kapitel um das Einführen in die Ruhe Gottes geht. Und ich muss ehrlich sagen, da bin ich immer ein bisschen in Schleudern gekommen. Was ist da jetzt eigentlich ganz genau gemeint? Ist mir jetzt richtig klar geworden mit dem siebten Tag. Das Eingehen in die Gottesruhe heißt das Eingehen in die Friedens- und Heilsordnung Gottes. Heißt Anteil haben an jener Welt, die außerhalb der Schöpfung von Gott in diese Welt gebracht wurde und in die er wieder hineinführen will. Und deswegen kann der Hebräerbrief Schreiber sagen im dritten Vers des vierten Kapitels, wir gehen nämlich in die Ruhe Gottes ein, ja aber wie? Durch den Glauben, als solche, die geglaubt haben, an die Erlösung, die in Christus Jesus geschehen ist. Und dann genau die Begründung mit dem siebten Schöpfungstag. Denn er hat irgendwo, wir können ihm auch sagen, wo, nämlich in Kapitel 2 des ersten Buches Mose. Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen, und Gott ruhte am siebten Tag von all seinen Werken. Und dann kommen die Ausführungen über Israel, und logischerweise, wir verstehen das jetzt, heißt es dann im Hebräerbrief, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig, da es ja in der Masse noch nicht gläubig ist und den Herrn und Messias Jesus Christus erst erkennen wird. Dann gehen sie in die Ruhe Gottes ein. War ein Zitat, dann haben Sie die Zitiererei überstanden. Eduard Karl August Riem hat 1867 geschrieben, obschon also die schon längst vorhandene Gottesruhe das Ziel und Ende der Schöpfertätigkeit Gottes war, jetzt passen Sie auf, ist klar, das Ende der Schöpfertätigkeit, so ist sie doch nicht das letzte Ziel, welches Gott sich vorsetzte. Es geht klar hervor, dass nach den Gnadenabsichten Gottes aus der Ruhe, welche er für sich allein genießt, schließlich eine Gottesruhe werden soll, am siebten Heilstag, welche in Gemeinschaft mit seinem Volk genießt. Das ist das Ziel Gottes, alle in diese Ruhe Gottes hineinzuführen. Und Paulus sagt sogar in Römer 8, Vers 21, dass die ganze Ktesis, alles Erschaffene, die ganze Schöpfung, die ganze Kreatur freigemacht wird zur Herrlichkeit der Kinder Gottes. Mit anderen Worten, in die Ruhe Gottes geführt wird. Wir sehen also, am siebten Tag geht es um die ganz großen Gedanken der Heilsgeschichte Gottes. Die Welt ist aus Gott, durch Gott und zu Gott hin. Das ist ihre Bestimmung. Und dafür steht Gott, dem gar nichts entglitten ist. Und das kann man jetzt runterbrechen, eben auf Israel, auf die Gemeinde, auch aufs persönliche Leben. Und ich denke immer noch an das, was Johannes Gerloff einmal gesagt hat. Er lebt ja in Jerusalem und manche mögen denken, angesichts dessen, was da auch so prophezeit ist, oh, 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 möchten wir in Israel leben? Und da sagt er, hat überhaupt gar keine Angst. Ihm tun die Völker um Israel leid. Denn wer nach Israel greift, greift nach dem Augapfel Gottes. Das ist der Glaube an einen Gott der Heilsgeschichte, einen Gott, der führt, der lenkt und zum Ziel bringt. Aber jetzt wollen wir das noch in den letzten Minuten auch auf uns herunterbrechen. Und ich habe diesen zweiten Teil überschrieben. Ohne den siebten verliere ich mich in den sechs. Ich hätte natürlich auch überschreiben können, ohne Gott verliere ich mich in der Welt. Aber ich muss ja zum Thema anknüpfen, denn das hat damit zu tun. Ist schon klar, der siebte hat es ja auch zu tun mit Kreuz und Auferstehung. Also ohne den siebten wären wir sowieso verloren. Aber jetzt auch ganz praktisch im alltäglichen Leben. Wir brauchen den siebten, um in den sechs nicht unterzugehen. Wir brauchen den siebten, um in den sechs nicht verloren zu gehen. Wir brauchen die Ausrichtung auf Gott, die Ewigkeitsperspektive. Thomas von Aquin hat gesagt, wir sollten alles aus dem Blickwinkel Gottes betrachten. Ist klar, sollten wir Christen. Schauen Sie mal, die Abtreibungsfrage gucken wir doch nicht irgendwie an, sondern aus dem Blickwinkel Gottes, wonach mit der Verschmelzung von Eizelle und Same ein Mensch entstanden ist, den man nicht einfach wieder töten kann. Wir schauen die Nahostfrage doch nicht einfach irgendwie nur an, wie ein Mensch, der nicht glaubt, sondern aus dem Blickwinkel Gottes, wonach wir es hier mit dem Volk Gottes zu tun haben, zwar noch unerlöst und noch im Fleisch, aber eben doch schon Volk Gottes. Und so könnten wir Ehe, Familie, Sexualität, Subrationalität im Blickfeld Gottes, mit den Augen Gottes die Dinge anschauen. Und das gilt immer wieder sich einzuüben. Man muss sie immer wieder neu fixieren. Ich habe manchmal so Probleme mit dem Fernglas, die zwei Felder übereinander zu kriegen. Wenn ich das dann einigermaßen geschafft habe, ist es wieder unscharf und so. Da bin ich zu trottelig für diese Dinger. Aber Fernrohr ist mir lieber, da habe ich nur ein Guckding, aber da gehe ich ein bisschen was verloren. Ja, aber wir müssen auch geistlich immer wieder scharf stellen, immer wieder neu ausgerichtet werden. Und da hat uns Gott eine Ordnung geschenkt. Achtung, kein Gebot, ein Geschenk. Wir tun gut daran, es anzunehmen. Nur im siebten wird auch der Mensch vollendet, geheiligt und gesegnet, kommt Mitte und Ruhe Gottes ins Leben. Und wenn Sie den Text lesen, dann ist es ja so, bei der Schöpfungswoche, da heißt es ja quasi, dang, 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 dang. Gott sprach, es war da, tak, 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 tak. Beim Mensch wird es ein bisschen länger, aber auch noch relativ zügig. Und dann, ab Kapitel 2 am siebten Tag, man sagt, der Text wird tautologisch, das heißt, er geht in die Breite, er wiederholt sich. Und so schuf Gott Himmel und Erde und er vollendet und am siebten Tag vollendet er, als er Himmel und Erde geschaffen hat. Es ist so, wie so ein bisschen um Brei die Katze herumschleicht. Und ich glaube, dass Gott hat ja die Sprache benutzt. Früher habe ich es ein bisschen nicht so beachtet. Aber Gott hat ja Sprache benutzt. Und diese Dinge sind auch vom Herrn. Und es ist so ein bisschen wie, erst geht's durch einen reißenden Fluss, ein reißender Fluss in einem engen Tal. Und der siebte Tag, so stelle ich mir das bildlich vor, es geht in die Breite. Nach diesem Canyon kommt eine Ebene, wo sich der Fluss, wo er Platz hat, wo er sich öffnen kann. Und dann plötzlich aus diesem reißenden Fluss wird's ruhig. Das ist der siebte Tag. Das ist der siebte Tag, der nicht in eine schläfrige Ruhe führen will, sondern in eine Gottesruhe. Zur Ruhe kommen beim Herrn, Mitte haben. Kommt her zu mir alle, sagt der Herr in Matthäus 11, Vers 28, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Das ist natürlich heißgeschichtlich gemeint, also zum Kreuz kommen, aber auch ganz alltäglich. Was lauft ihr wie aufgerückte Hühner umher? Macht euch so viele Sorgen. Kommt her zu mir. Ich kümmere mich darum. Kommt zur Ruhe bei mir. Ohne den siebten verliere ich mich in den sechs. Ohne regelmäßiges Atemholen in der Gegenwart Gottes verlieren wir uns im Diesseits des Lebens. Ich denke, der Sieben-Tage-Rhythmus ist tief in uns eingeprägt, sodass wir nicht ohne Schaden davon abweichen können. Und zwar nach Geist, Seele und Leib. Aber es ist interessant, dass gerade antichristliche Geister immer wieder versucht haben, gegen diese Schöpfungsprägung vorzugehen. Ich will Ihnen mal ein paar Beispiele nennen. Da haben wir natürlich die atheistische Revolution in der Sowjetunion, UdSSR, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Gab's mal, ja? Können Sie sich noch erinnern? 1990 ist immer so mit dem Gorbi untergegangen. Und die russische Revolution hat dann mit Stalin auch versucht, einen anderen Kalender einzuführen. Der dauerte von 1929 bis 1940, dann hat man es wieder aufgegeben. Die Idee war so lauter, ich will es nicht zu ausführlich machen, aber lauter so Fünferblöcke. Es war natürlich gegen den Sonntag, gegen die Christen gerichtet, aber es war auch, um die Produktion immer laufen lassen zu können. Antichristliche Geister. Oder denken Sie an die Französische Revolution, die zwar manche Freiheit gebracht hat, aber eben doch einen antichristlichen Geist geatmet hat und nachher zu einer Diktatur führte. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Die totale Freiheit führt nachher in eine Diktatur. Wir werden es erleben. Jedenfalls bei der Französischen Revolution 1789, da wurde dann 1794 der Kult der Vernunft eingeführt. Also das Licht des Verstandes ist der höchste Gott. Alles Religiöse, die Priester, die Nonnen, die wurden umgebracht oder deportiert und die Kirchen wurden enteignet, alles Christi. Und man hat auch eine neue Zeitrechnung eingeführt. Man sprach verächtlich von der alten Zeitrechnung, also die 7-Tage-Woche mit dem Sonntag und so, ja. Und die neue Zeitrechnung, es war eine 10-Tage-Woche. Kult der Vernunft, 1794 in Notre Dame eingeführt, ist auch schiefgegangen. Und jetzt müssen wir mal in unsere Zeit, und damit kommen wir schon ganz nah zu uns, was haben wir denn heute? Wir haben zwar formell immer noch eine 7-Tage-Woche, aber wir haben doch wegen Profitmaximierung und Produktionsmaximierung, haben wir doch rund um die Uhr jeden Tag Betrieb. Der Mensch kommt doch überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Nicht nur krankmachender Schichtbetrieb, 7-24, so ein Schlagwort, 7-24, 7-7-24, 7 Tage, 24 Stunden lang. Betrieb, Betrieb, Betrieb. Der Mensch soll nicht mehr zurückkommen. Und wir sind doch alle dabei. Wir wollen doch im Winter Erdbeeren. Also muss halt irgendwo das auch eingeflogen werden. Wir wollen sonntags die Dienstleistung haben. Also muss dafür auch irgendjemand arbeiten. Wir wollen doch immer alles. Ich kann mich erinnern, wo ich in New York herumgestolpert bin. Haben wir um 11 Uhr nachts, also 23 Uhr, Milch gekauft. Muss das sein? Gut, ich habe es auch gemacht, okay. Aber Sie verstehen, was ich sagen will. Sie verstehen, was ich sage. Muss denn immer alles sein? Und wir merken, wie wir diese Ordnung Gottes krank machen, zerstören. 7-24, wir kommen nicht mehr zur Ruhe. Beim Antichristen, er ändert Zeiten und Gesetze, das wäre ein Thema für sich. Aber wir haben diesen immer Betrieb, auch bis in die Gemeinden hinein. Wir kommen nie zur Ruhe, wir kommen nicht zum Nachdenken, wir kommen nicht zur Besinnung. Irgendwas ist immer los, irgendwas blockiert unser Denken, irgendwas macht uns immer müde. Das wirklich Wichtige bleibt auf der Strecke. Was wir brauchen, ist Zeiten der Ruhe vor Gott, um Abstand zu gewinnen, zur Besinnung und zur neuen Ausrichtung auf Gott zu kommen. Wir brauchen den siebten, um in den sechs nicht unterzugehen. Jetzt erzähle ich mal, wie das bei mir so ein bisschen war. Ich war ja Atheist und Sonntag, Tennis spielen, Fußball spielen, alles, was man in die sechs nicht reingebracht hat, machte man am siebten. Da gab es so eine kleine Barriere noch vor 30, 35 Jahren. Das lautete dann so, das macht man nicht wegen den Nachbarn, ja. Da war noch so eine kleine Blockade. Eigentlich hätte man schon gemacht, aber da waren ja noch Nachbarn, die waren ein bisschen engstirniger und zurückgebliebener, als wir das waren. Und macht man nicht, ja. Und dann bin ich gläubig geworden. Und dann habe ich natürlich von Paulus gelesen, man hält alle Tage gleich an jeder. Und das darf man ja auch. Es gibt kein Gebot, es gibt kein Gesetz. Und dann habe ich gesagt, so mache ich's. Und im Zuge der Arbeitsverdichtung habe ich dann oft am Sonntag alles Mögliche reingepackt. Das, was ich eben in den 6 nicht geschafft habe, Telefonate, Mails, irgendwelche Vorträge vorbereiten, irgendwas machen. Und ich habe gemerkt, ich gehe kaputt. Das tut mir insbesondere mit den Nerven nicht gut. Nach Geist, Seele und Leib. Und jetzt habe ich ganz neu entdeckt, und das will ich Ihnen sagen, was für ein Geschenk ein Ruhetag ist. Das ist bewusst. Ich muss heute nichts tun. Ich darf heute vor Gott zur Ruhe kommen. Ich lege mir auch nicht viel Freizeitbetrieb rein. Dahin fahren, das machen, Wellness, zack, zack, zack. Ich komme zur Ruhe vor Gott, habe Zeit. Es ist eine ungeheure Befreiung und gibt Kraft und Spannkraft. Ulrich Parzani, der ja vor ein paar Wochen hier war, er sagt, das ist Inspektion bei Gott. Ich finde es noch zu wenig gesagt. Das ist Auftanken bei Gott. Weil wenn du wohin kommen willst, und du sagst, weißt du, ich tank gar nicht nach, ich bretter durch, ich muss da möglichst schnell sein. Und dann bleibst du irgendwo in der Prärie mit leerem Tank stehen, das ist dumm. Man muss sich Zeit zum Nachtanken nehmen, dann kommt man viel weiter. Und ich glaube, da liegt ein Geheimnis, dass Gott uns immer wieder in die Ruhe vor sich führen will, uns neu ausrichten will. Aber dass er dann, und das ist ein Geheimnis, in die 6 Tage mehr legt, als wenn man den 7. auch noch mitwurschtelt, mitarbeitet. Das ist ein Geheimnis. Es ist keine verlorene Zeit. Es ist gewonnene Zeit. Es ist Qualitätszeit. Es ist Atemholen in der Gegenwart Gottes, die Kraft gibt, die Mut macht, die neu ausrichtet, wieder aufstehen lässt, Kraft gibt, weiterzugehen. Es ordnet wieder neu die Prioritäten, die Maßstäbe, die so leicht im Alltag in der Mühle des Lebens uns verrutschen. Wir brauchen immer wieder eine Belebung der Vision vom Ziel. Ansonsten ist die Gefahr, dass wir uns in dieser Welt einrichten. Und das ist nicht neu, war schon immer in der Welt so. Bernhard von Clairvaux, 12. Jahrhundert, er warnt davor, dass wenn wir so leben, dass wir das Exil des irdischen Lebens der himmlischen Heimat vorziehen, weil uns die Maßstäbe verrutschen. Worum geht's eigentlich? In diesem Getriebe, das kann übrigens auch ein frommes Getriebe und Betrieb sein. 7:24. Und die Welt, it goes round and round und immer schneller. Und die Politik, es gibt kaum noch mittelfristige Politik, ist alles kurzfristig. Nächste Maßnahme, nächste Maßnahme, nächste Maßnahme. Die Finanzwelt überschlägt sich. Sie wissen nicht, was nächste Woche ist. Es gibt kaum noch Beständigkeit. Wom, 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 immer schneller. Spüren Sie es? Und dazu sagen, da mache ich nicht mit. Wir können nicht raus aus der Welt und wir sollen auch nicht raus aus der Welt. Aber wir sollen uns immer wieder diese Zeiten des bewussten Stilleseins, des Zurückziehens, des Atemholens in der Gegenwart Gottes gönnen. Natürlich kann man auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen und faul sein und damit seine Faulheit kaschieren. Ja, ja, wir wollen ja nicht so betriebsam sein und so. Und dann kommt man nie in die Puschen. Das gibt's auch. Gott muss uns ja immer wieder einen Tritt in den Hintern geben, damit wir vorangehen. Und ich habe Ihnen vielleicht schon mal die Geschichte erzählt. Ich weiß es gar nicht, aber da war ja dieser Pfarrer, der auch gesagt hat, naja, es liegt doch alles am Geist Gottes und da muss ich mich doch für die Predigt gar nicht groß vorbereiten. Ich bete und dann wird der Geist doch auch wirken. So ist er am Sonntag auf die Kanzel gegangen und sein Freund hat es begleitet und ja, am nächsten Tag, ich weiß nicht, haben sie miteinander gesprochen und telefoniert. Da sagt, und, wie war's? Sagt er, du, du glaubst nicht. Gott hat geredet wie nie zuvor. Ja, was hat er denn gesagt? Er hat zu mir gesprochen und hat gesagt, du warst faul. Wenn es hemdsärmelig in der Gemeinde wird, dann wird es armselig. Also die Mühe und die Arbeit gehört schon dazu. Aber dann immer wieder auch bewusst Atem holen. Und so dürfen wir Menschen an der Ruhe Gottes teilhaben. Im genialen Verhältnis von schöpferischer Arbeit und schöpferischer Ruhe soll sich unser Lebensrhythmus vollziehen. Und wir, insbesondere in dieser letzten Zeit, stehen heute in der großen Gefahr, aus dem Ruhetag einen Tag zu machen, in dem wir alles hineinpacken, was wir in den 6 Alltagen nicht unterbringen konnten. Termine, Wellness, Reisen, unerledigte Arbeiten, vielleicht und gerade auch viele christliche Aktivitäten. Und Gott will uns nicht eine neue Last auflegen, sondern er gibt uns einen Rastplatz, einen Ruheort. Was hältst du so umher? Komm zu mir. Tank auf. Ein Geschenk. Geschenk der Qualität Gottes, der Qualitätszeit Gottes. Kein Verlust, aber Geschenke sind abholpflichtig. Wir haben also gesehen, dass nicht nur heilsgeschichtlich und schöpfungsgeschichtlich die 6 im 7. Tag vollendet werden, sondern dass auch für uns das gilt. Gott möchte uns das schenken. Nehmen wir es an. Wer das einmal entdeckt hat, lebt bewusster im Rhythmus Gottes, in der Harmonie mit seiner Schöpfungsordnung. Amen. Wir wollen uns zum Gebet erheben. Lieber Vater, hab von Herzen Dank, dass du uns ganz bewusst zurufst, dass wir immer wieder bei dir Atem holen und zur Ruhe kommen. Dass es nicht an unserem Rennen und Laufen liegt, nicht an unserer Betriebsamkeit, sondern an deinem Segen, an deiner Gnade. Und so danken wir dir jetzt auch für diesen Sonntag. Danken dir, dass wir all das, was uns auch bewegt, bewusst dir überlassen dürfen. Du kümmerst dich darum auf deine Weise. Und dass wir diesen Tag jetzt auch in der Gemeinschaft unter deinem Wort und in der Ruhe und Stille vor dir verbringen dürfen. Vielleicht mit der Familie, mit Freunden. Und dass wir so gestärkt werden für das, was du in unser Leben auch in der Mühe des Alltags gelegt hast. Hab du von Herzen Dank auch für dein überzeitliches Heilswirken an diesem 7. Tag. Danke, dass du diese Welt in deine Ruhe führen willst. Dein Volk Israel, deine Gemeinde und auch uns ganz persönlich. Wir wollen dich ehren, dich loben und wir wollen deinen Atemrhythmus aufnehmen, um zur Ruhe zu kommen. Gepriesen seist du. Amen.